Hallo und herzlich willkommen zum ADHS Family Podcast, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna und war auch einmal eine verzweifelte Mama von einem betroffenen Kind. Aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS. Und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile jungen erwachsenen Mannes, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich noch auf zwei Dinge hinweisen. Punkt 1, ich spreche in meinem Podcast immer nur von ADHS, weil das in der Fachwelt so üblich ist. Gemeint ist damit aber auch immer die verträumte Variante der ADS. Und Punkt 2, die Werbungen, die im ADHS Family Podcast geschaltet werden, dienen der Finanzierung von Projekten, die der gesamten ADHS Community zugutekommen. Denn sie werden für die Produktion von Erklärvideos für Kinder oder für das familiäre Umfeld, für die Informationsweitergabe an Pädagogen, Diagnostiker und Ärzte sowie für spezielle ADHS-Projekte herangezogen. Mehr Informationen dazu findet ihr am Beginn von Podcast 128 bzw. in dem YouTube-Video, zu dem ich in den Shownotes verlinke. Ja, ihr Lieben, wir befinden uns ja gerade in einer Miniserie zum Thema ADHS und Autismus und dazu hatten wir ja bereits in den vergangenen beiden Episoden sozusagen einen Überblick über die Basics von Professor van Elst bekommen. Nun soll es mit zwei Folgen zu diesem Thema weitergehen. Und dazu habe ich zur heutigen und zur nächsten Episode Sonja Metzler, eine klinische und Gesundheitspsychologin, eingeladen, die sich seit 20 Jahren mit dem Thema Autismus beschäftigt, die in diesem Bereich enorme therapeutische Erfahrungen hat und deren Lebenslauf mit all ihren Qualifikationen ich euch heute gar nicht vorlesen kann, denn das würde den Rahmen der Folge sprengen. Wer es genauer wissen möchte, der kann bei dem Link, den ich euch in die Shownotes tue, dazu nachlesen. Sonja wird uns heute jedenfalls in der heutigen Folge etwas zum Thema Autismus bei Mädchen erzählen, wobei auch betroffene Jungs immer wieder umfangreich Erwähnung in diesem Interview finden, da wir im Gespräch auch die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs mit Autismus immer wieder herausgearbeitet haben. Das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch im Übrigen unter www.adhshilfe.net/autismus-3 herunterladen. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Tauchen wir in das Interview mit Sonja Metzler ein.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sonja. Herzlich willkommen im ADHS Family Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, etwas von deiner wertvollen Zeit zur Verfügung zu stellen und heute zu unseren Hörern und Hörerinnen zu sprechen. Wir sind ja momentan in so einer kleinen Autismus-Serie und ein wichtiger Teilausschnitt aus dieser gesamten Thematik ist ja das Thema Autismus und Mädchen bzw. Frauen. Und wir beide wollen uns in der heutigen Episode über das Thema Autismus bei Mädchen unterhalten. In der kommenden Episode wird es dann über Autismus und Frauen gehen. Und da würde ich dich jetzt gleich mal bitten, dass du dich kurz vorstellen kannst.
Ja,
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen was über das Autismus-Spektrum bzw. Mädchen und Frauen erzählen darf. Es ist einer meiner Schwerpunkte seit vielen Jahren. Bin klinische und Gesundheitspsychologin und bin eigentlich zufällig vor über 20 Jahren ins Thema Autismus gerutscht und bin sehr dankbar dafür, weil mich diese Gruppe an Menschen so viel gelehrt hat, unter anderem auch über den Tellerrand rauszuschauen, Perspektive zu wechseln, also das auch häufig zu tun. Und dafür bin ich sehr dankbar, auch für viele wunderbare Momente und freue mich da, ein bisschen erzählen zu dürfen.
Das hast du jetzt sehr, sehr schön formuliert, weil das ist ja in diesem gesamten Neurodiversitätsthema etwas, das viele andere Menschen auch tun sollten, über den Tellerrand zu schauen, die Perspektive zu wechseln. Das ist schon eine Sache, die würden wir uns ja von neurotypischen Menschen sehr oft wünschen, aber vielleicht gelingt uns das ja mit all der Öffentlichkeitsarbeit, die wir ja alle so machen.
Das wäre schön, ja, wenn das gelingen würde.
Gut, Sonja, dann kommen wir gleich mal zu meiner ersten Frage. Wir wissen ja, dass Mädels und Frauen an und für sich oftmals übersehen werden, sowohl in der ADHS als auch im Autismus. Über ADHS habe ich da schon einiges eben berichtet und andere Interviewpartner auch gesprochen. Aber wie schaut das denn im Autismus aus und warum ist das so?
Ja, die Mädchen werden leider oft übersehen, also bereits in den jungen Jahren, obwohl sich schon autistische Verhaltensweisen und Bedürfnisse zeigen, weil es gerade in der Fachwelt beziehungsweise auch in der Diagnostikwelt unter den Fachleuten noch dieses männliche vorherrschende Klischee gibt. Es gibt Verfahren, die sind extra entwickelt worden für die Buben und Männer und die Frauen sind da viel zu wenig berücksichtigt. Und dann haben wir da auch noch als nächsten Punkt mit dabei, dass die Mädchen viele Dinge schon können, zum Beispiel imitieren von anderen Personen, also dem weiblichen Geschlecht, wie zum Beispiel, dass sie schauen, was macht die Mama, was macht die Oma, die große Schwester, später die Kindergartenpädagogin zum Beispiel. Und das schauen sie sich ab und so lernen sie für ihr Sozialverhalten. Ganz oft beobachten sie auch andere Kinder sehr genau, wie die was machen, suchen sich dann meistens sozial sehr kompetente Mädchen aus, um sich da ein bisschen was abzuschauen. Und da kommt man dann gar nicht so auf die Idee, wenn man nicht genauer hinschaut, da können sie aber vielleicht Unterstützung brauchen. Das heißt, die Mädchen sind im Spiel auch sehr, ja. Also man könnte jetzt sagen, so klischeehafte Spiele, bin da nicht so ein Fan davon, dass man Buben- und Mädchenspielzeug trennt, aber Mädchen beschäftigen sich oft schon in jungen Jahren mit Pferden, mit Puppen, also so, was man so als typisch zuordnen würde. Und das Spiel wird dann einfach als ja, ganz ein typisches Spiel abgetan. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass dann die Mädels oft ein sehr manchmal starres Skript haben, Dinge immer wieder in der gleichen Art spielen, dass sie sich da aber auch sozial ausprobieren, was ja auch wichtig ist für die soziale Entwicklung, aber andererseits sehr an bestimmten Ritualen vielleicht hängen bleiben oder diese Skripts durchspielen und eigentlich in jungen Jahren schon Unterstützung bräuchten.
Was meinst du denn mit Skript? Was könntest du da mal näher drauf eingehen?
Ja. Also ich habe mal ein Spiel so gespielt, da kam mal eine Idee, vielleicht auch von wem anderen, vielleicht von mir selber, und dann spiele ich es immer wieder auf die gleiche Art. Oder andere Form wäre, ich bin vielleicht dominant im Spiel und bestimme sehr viel, was die anderen tun sollen, was natürlich dann im Kontakt mit der Peergruppe, also mit den anderen Mädchen, oft Schwierigkeiten bereitet, weil die wollen natürlich auch was einbringen und manche Kinder sind aber nicht in dem Sinne so, dass sie nur auf sich schauen und das machen wollen, sondern haben da dann vielleicht die Schwierigkeit, dass sie berücksichtigen, dass die anderen auch gerne was einbringen würden oder sie kaschieren damit vielleicht eine Unsicherheit im Sozialen.
Okay, also das ist unter Skript zu verstehen, entweder inhaltlich oder verhaltensmäßig immer wieder dieselben Muster zu bedienen.
Genau. Oder in bestimmte Fantasiewelten abtauchen. Das machen die Buben auch, aber die Mädchen oft sehr intensiv. dass sie sich Fantasiewelten ausdenken. Das ist manchmal wie Kopfkino, dass man gar nicht mitkriegt, nicht hört, nicht sieht. Manchmal aber auch laut und im Tun gespielt. Da sind ganz viele Mädchen sehr stark, oft haben sie so einen Rückzug in ihre Fantasiewelten, erfinden dann auch so imaginäre, also vorgestellte Freunde oder Freundinnen, die dann auch mit auf Urlaub fahren, also wo dann im Restaurant Plätze frei sind für diese vorgestellten Freunde. Das machen Kinder ansonsten auch im Sozialverhalten. Was ihr auffällt, ist oft die Intensität, dass die sehr viel, ja, es ist viel intensiver.
Genau, weil wir kennen das ja alle. Das eine oder andere Kind hat vielleicht mal so einen imaginären Freund und der verschwindet nach ein paar Tagen wieder. Aber bei Kindern mit Autismus scheint das eine Sache zu sein, die absolut intensiv bedient wird und auch ständig präsent zu sein scheint, wenn das bei einem Kind tatsächlich der Fall ist.
Ja. Wo es noch so ein Unterscheidungsmerkmal gibt zwischen den Buben und Mädchen, was es auch schwerer macht, sie früh schon in jungen Jahren zu erkennen, ist das Thema Spezialinteressen, was ja auch typischerweise dem Spektrum zugeschrieben wird, dass wir viele Kinder haben, die kognitiv sehr weit sind, die sehr starke Interessen haben, was ja auch eine Stärke ist. Bei den Mädchen ist es so, dass sie sich oft für Themen interessieren, die nicht so auffallen. Also zum Beispiel, dass sie eben Pferde interessant finden, andere Menschen interessant finden, dass sie sich für Kommunikation interessieren, auch für die Theorie dahinter. Aber so Dinge, die man halt so macht. Und bei den Buben ist es oft, dass die Interessen bizarrer sind. Also das heißt, dass sich zum Beispiel ein Kind nur für irgendwelche technischen Details interessiert und dann Drähte sammelt oder jeden Kanaldeckel inspizieren muss, wenn man draußen mit der Familie unterwegs ist. Da werden Eltern oft viel früher wachsamer und sagen, das ist irgendwie jetzt nicht so üblich vielleicht für ein Kind in dem Alter. Und da zeigen die Mädchen ganz andere Interessen, die eben, ja, da kann man wieder sagen, klischeehaft dann zugeordnet werden.
Das ist hochinteressant, weil das ist ja dann auch ein Grund, warum ich als Mama oder Papa bei einem Jungen eher darauf aufmerksam würde, dass da was nicht stimmt, als bei einem Mädel, das sich wiederum eben klischeeartige Themen sucht, wo es ja dann gar nicht auffällt, wenn da ein stärkeres Interesse ist. Weil ein Mädchen, das sich intensiver für Pferde interessiert, was soll man da auffallen? Das ist halt so typisch für ein Mädel, ne?
Genau. Und wenn man dann aber nachfragt, ein bisschen so dahinter, also hinter die Interessen, dann kriegt man oft mit, da ist ein unpackbar großes Wissen da. Also, dass ein Mädchen alle Pferde kennt, mit allen Details, wie die aufwachsen, was es da alles braucht, wo die Unterschiede sind. Also, wo dann klar wird, wow, das übersteigt aber das Wissen von anderen Mädchen, die sich vielleicht auch für Pferde interessieren.
Ja, und dann ist es ja auch so, dass im Vorgespräch du mir schon gesagt hast, dass Mädchen mit Autismus sehr viel mehr imitieren und dadurch auch weniger stark auffallen.
Ja, also das kann man beobachten, weil das wäre so etwas, was früh bei den Buben auffällt, dass die weniger, also sagen wir mal, wenn die Mama zu Hause etwas macht, sie kocht und sie nimmt einen Kochlöffel, dann machen typischerweise viele Kinder daneben, sie schnappen sich auch einen Kochlöffel, rühren um und tun so mit einem Gegenstand oder nehmen sich einen Kugelschreiber, was anderes und tun so, als ob sie umrühren. Sie imitieren quasi parallel dazu das Verhalten einer Bezugsperson. Machen die Buben ganz wenig, die Mädchen machen das mehr, weil die auch, also was man festgestellt hat, mehr soziale Bewusstheit haben. Deswegen weiß man auch, dass die Mädchen schon früh merken, da ist vielleicht was, da unterscheide ich mich vielleicht von anderen, weil sie viel mehr darauf achten, also zu achten scheinen.
Und Jungs imitieren dann offenbar eben weniger.
Genau.
Und worin sich Mädchen und Jungs mit Autismus ja auch noch unterscheiden, ist die Tatsache, dass Mädchen ja prinzipiell von ihrem Naturell her schüchterner sind oder wirken. Und ich denke, das ist natürlich dann auch ein Grund dafür, dass ein autistisches Mädchen weniger früh auffällt oder weniger stark auffällt, weil diese Schüchternheit, die vielleicht aufgrund der sozialen, in Anführungsstrichen, Inkompetenz entsteht, einfach als die typische mädchenhafte Schüchternheit interpretiert wird, während das Mädchen aber vielleicht von seinem Naturell her gar nicht so schüchtern wäre, aber doch etwas zurückgezogener agiert, weil es nicht so sicher ist, ob sich sozial immer richtig verhält.
Ja, also das ist genau dieses klassische Bild, das man den Mädchen und Frauen zuschreibt, in dem Sinne, also so ruhiges, brav, unter Anführungszeichen, also dieses Wort finde ich schwierig, aber so wie es oft beschrieben wird, das ja sehr still ist, da sagt man oft, das ist ja ganz klassisch. Und das zieht sich durch bis zum Erwachsenenalter, dass dieses Bild zugeschrieben wird, wo es aber oft eben im Hintergrund um das Spektrum geht. Und so wie du sagst, manche Mädchen gar nicht schüchtern wären, sondern einfach aufgrund der Unsicherheiten, dass dann ja, dieses Verhalten zeigen. Und die Buben, die sind oft, die zeigen viel, man nennt es auch expansives Verhalten, also die gehen viel mehr nach außen. Da gibt es dann häufig viel mehr Schwierigkeiten, gerade in Gruppensituationen, zum Beispiel im Kindergarten, weil die Buben dann vielleicht lauter werden oder andere Verhaltensweisen zeigen, die in der Gruppe vielleicht das Zusammensein manchmal erschweren. Und die Mädchen machen das eben nicht. Das heißt, wenn man nicht so nach außen geht mit seinem Verhalten, sondern sich da auch vieles innen abspielt, dann ist es schwieriger, dass man sieht, aha, okay, da könnte doch eventuell das Verhalten dem Autismus-Spektrum zugeordnet werden. Und wir haben natürlich auch Mädchen, die nach außen gehen. Wir haben Mädchen, die sehr, sehr laut sein können, die sehr mit ihrem Verhalten präsent sind. Die gibt es auch. Also man kann hier nicht sagen, es ist immer so bei allen, sondern es gibt eine große Variation an Verhaltensweisen. Es gibt aber auch dieses typische, klassische Bild, das dann fälschlicherweise ein, ja, finde ich, ein Frauen-Mädchen-Bild im Generellen oder pauschaliert so gesehen wird.
Gut, das gibt es ja bei der ADHS auch. Es sind ja die Mädchen typischerweise eher die mit ADS, also eher die rein verträumte Variante, während die Jungs typischerweise die ADHS haben, also mit der Hyperaktivität. Es gibt aber beides auch durchaus umgekehrt. Also wir wissen natürlich, wir sprechen heute eher so über die Masse und über den allgemeinen Durchschnitt, genau. Ja, Sonja, wie geht's denn dann mit der Entwicklung weiter? Wie ist es dann im Schulalter? Wir waren jetzt so ein bisschen auf diese Kindergartenzeit, aber wie geht es denn dann im Schulalter weiter?
Ja, da ist natürlich dann aufgrund der Situation mit den anderen Schülern oder Schülerinnen oft für die Mädchen sehr anstrengend. Also wir sehen, dass die Mädchen sich häufig so an einzelne Kinder, zum Beispiel Mädchen, binden. Es kann aber auch sein, dass sie im Spielverhalten lieber die Buben auswählen, weil viele Mädchen erzählen mir, dass sie sagen, die Buben sind weniger kompliziert wie die Mädchen. Da wird so viel gequasselt, da wird so viel erzählt und die haben so viele verdeckte soziale Regeln, die ich nicht verstehe. Dann sind manchmal die Buben gefragt, also so auch im jungen Alter. Und dann aber auch die Freundschaft mit Mädchen. Da gibt es ganz tiefe, ganz innige Freundschaften. Was die autistischen Mädchen sehr oft berichten, ist, dass sie sich eben an ein Mädchen binden und sobald dann noch wer anderer dazu kommt, wird es für sie schwieriger, also so zu teilen. Und da merkt man dann oft die Grenzen im sozialen Verständnis, dass zum Beispiel ein anderes Mädchen, das die Freundin ist, auch mal mit wem anderen spielen möchte und deswegen trotzdem meine Freundin bleibt. Also das ist etwas, was vielen Schwierigkeiten bereitet und wo es dann immer wieder auch zu Abbrüchen von eigentlich sehr tiefen, gefestigten Freundschaften kommt, weil sich die autistischen Mädchen ja dann immer wieder auch gekränkt fühlen, nicht verstanden fühlen und offensichtlich da auch manchmal ein anderes Konzept von Freundschaft haben.
Ja, das höre ich auch bei ADHS immer wieder, höre ich aber typischerweise bei jenen von ADHS oder ADS betroffenen Mädchen öfters, die auch eine Autismusdiagnose parallel dazu haben.
Ja, also es wird ganz oft berichtet, was man auch hört dann ist, zum Beispiel, Kindergarten aus, Freundschaft endet, weil das Setting wechselt. Volksschulzeit beendet, dann wird die Freundschaft beendet, weil das Setting wieder wechselt. Also so diesen Kontakt halten und dann dranbleiben, das ist für viele schon auch eine große Herausforderung. Und wenn ich noch ein bisschen von der Schule vielleicht erzählen darf, da berichten mir ganz viele Mädchen, dass sie so quasi Mitläuferinnen sind. Also sie machen überall mit, sie gehen mit, also auch jetzt in der Freizeit mit den anderen Kindern. Da kommt auch keiner dann auf die Idee, dass das vielleicht anstrengend und schwierig ist für das autistische Mädchen, weil sie einfach dabei sind, weil sie bei Ausflügen mitgehen in der Schule, Projektwochen. Aber ganz viele beschreiben, so richtig zugehörig habe ich mich nie gefühlt. Und ganz viele beschreiben dann auch, ich fühle mich dann falsch, nicht richtig. Also es gibt ja auch diese Beschreibung, dass sie sich wie von einem anderen Planeten fühlen und einfach nicht ganz dabei sind oder eher so eine Außenseiterrolle oder so eine Randposition in der Gruppe einnehmen.
Okay, ja, das höre ich auch bei ADHS immer wieder, kann mir aber vorstellen, dass das bei autistischen Mädchen noch stärker ausgeprägt ist, weil die Sozialkompetenzen einfach noch sehr, sehr stark im Anfangsentwicklungsstadium stecken, wo sich von ADHS betroffene Kinder ja oftmals zumindest vom Lesen des Gegenübers und vom Erahnen, was denkt sich denn das Gegenüber, leichter tun, wenn sie auch oft das, was sie dann erlesen im Gegenüber, diese ganzen sozialen Signale, die gesendet werden vom Spielpartner. Sie können sie zwar oft gut interpretieren, reagieren aber trotzdem nicht ideal darauf. Aber bei einem autistischen Kind scheint es ja so zu sein, dass die sozialen Signale schon gar nicht mal richtig ausgelesen werden können.
Ja, oder dass sie die Signale bewusst über ihr Denken, also über die Kognition ablaufen lassen müssen. Das heißt, da bin ich dann vielleicht nicht immer ganz so schnell, sondern kann erst verspätet reagieren, weil alles ganz, und es ist ja auch etwas Typisches, sehr detailliert durchgegangen wird, überlegt wird oder ein Film, eine Serie sehr genau angeschaut wird und jedes einzelne Verhalten quasi bewusst eingesetzt wird. Und wenn man sich das mal vorstellt, also dass man dann nicht so einen Autopiloten hat und intuitiv in sozialen Situationen da reingeht, mit anderen tut, redet, sich verabschiedet, wenn jedes einzelne Detail, was sage ich, wann sage ich was, habe ich eh das Richtige gesagt, wie viel darf ich sagen, wann mache ich eine Pause, wenn man sich das herholt, als ein paar wenige Punkte, dann ist das mega anstrengend für die Mädchen.
Ja. Und auch die Jungs natürlich dann, wenn es einen Jungen betrifft. Also es muss einfach wahnsinnig anstrengend sein. Vielleicht noch ganz kurz zur Schule, Sonja. Wir haben jetzt eher über diese soziale Komponente in der Schule gesprochen, aber es gibt ja auch den Unterricht, wo man leistungsmäßig mithalten können sollte. Gibt es da auch noch irgendetwas, was bei autistischen Kindern ein Thema ist?
Ja, da wäre mein großer Wunsch an Lehrer und Lehrerinnen, da auch Rücksicht zu nehmen, weil ich merke, wenn jetzt die Diagnose bekannt ist, dass viele, viele Kinder, viele Mädchen auch ganz große Schwierigkeiten haben, was die Mitarbeit anbelangt, weil dieses Thema aus dem Spektrum auch bei den Mädchen da ist. Neues, Spontanes, Unvorhersehbares macht oft große Angst. Das heißt, das löst oft sehr, sehr große soziale Ängste aus, die schon von klein auf da sind.
Aber auch nicht nur bei den Mädchen, sondern auch bei den Jungs, oder?
Genau, auch bei den Buben. Also die haben das auch. Bei den Mädchen, die werden nur ganz oft dann total überschätzt, weil die ja sozial da kompetent darüber kommen und überall mitmachen und man dann aber übersieht, dass wenn der Lehrer zum Beispiel sagt, so, jetzt bitte Mitarbeitsüberprüfung, beantwort mir diese Frage. Das ist für viele Mädchen dann oft nicht möglich und kann dann zu schlechteren Noten führen oder zu Problemen, weil es heißt, sie macht nicht mit im Unterricht, weil das zu spontan ist. Und ich bringe es drum, weil die Mädchen eben oft sehr, sehr überschätzt werden, was diese Leistung anbelangt.
Genau, da sind wir ja wieder beim Maskieren, dass Mädels viel besser maskieren können. Das ist nun mal leider aufgrund der weiblichen Sozialisation in unserer Gesellschaft ein Thema. Das hast du bei ADHS genauso wie bei Autismus, dass sehr vieles maskiert wird, dass sehr vieles das Außenumfeld gar nicht mitbekommt, dass das ein Problem bereiten könnte. Und dann ist es natürlich auch für die Lehrkraft schwierig zu erkennen, dass dieses Kind einfach Zeit brauchen würde, um der Aufforderung oder der Anforderung nachzukommen. Und das wird dann oftmals, nehme ich mal an, bei autistischen Kindern genauso oder in dem Fall autistischen Mädchen genauso schnell mal als Opposition oder Widerstand oder Desinteresse interpretiert, wie das eben auch bei ADHS oft der Fall ist.
Genau so ist es. Und dann wäre so eine Möglichkeit, dass man ankündigt, wann überprüfe ich dich? Heute kommst du dran, du wirst die dritte Person sein oder nächste Stunde prüfe ich dich. Das wären Dinge, die das Leben in der Schule massiv vereinfachen und erleichtern würden.
Genau, weil ich dann sozusagen innerlich eine gewisse Anlaufzeit habe und Übergänge oder Neues oder Spontanes für autistische Kinder wahnsinnig herausfordernd ist. Ja, Sonja, und wie schaut es denn dann in der Pubertät aus? Weil bis jetzt haben wir von sehr vielen Schwierigkeiten gehört, aber die Pubertät selbst bringt ja auch schon so viele Schwierigkeiten. Wie kommen die Kids mit diesem Gemisch dann zurecht?
Ja, die Pubertät, so wie du sagst, für alle eine Herausforderung. Für die autistischen Mädchen, sind die Buben natürlich auch dabei, ist es eine Herausforderung, weil die Veränderungen oft so Zeit brauchen, um das annehmen zu können. Rein jetzt körperliche Veränderungen, der Wachstum kann ganz viele Schwierigkeiten haben. Und was die Mädchen oft spüren, dass es vorher mit sozialen Beziehungen vielleicht besser geklappt hat und ab der Pubertät dann natürlich auch die Interessen oft auseinandergehen, Mädchen dann zwar mitlaufen und mitgehen, also man geht auf eine Party, man geht auf ein Geburtstagsfest, man geht ins Kino, aber mein Eindruck ist, dass der Leidensdruck dann oft sehr zunimmt, weil das noch mehr Anstrengung abverlangt. Das heißt, ich muss dann vielleicht noch mehr in dieser Anpassungsleistung drinnen sein und habe neue Herausforderungen dazu, die ich vorher nicht so gehabt habe, und die kommen meistens in geballter Form.
Warum kommen die in geballter Form?
Weil die Kinder meistens dann neue Dinge entdecken, also so wie die Mädchen, sei es jetzt mit sich schminken, sei es wird wichtig, welche Kleidung man trägt, man unternimmt mehr, man ist vielleicht selbstständiger, es gibt vielleicht weniger Bezugspersonen, die noch so als vertraute Menschen, die ein bisschen eine Struktur geben, dabei sind, die fallen dann oft ja sukzessive weg. Und es kommt mehr zu unbekannten neuen Aktivitäten.
Ja, und das kann natürlich dann in dieser Geballtheit wirklich überfordernd sein. Noch dazu in Kombination eben mit dem ganzen hormonellen Umbau und den körperlichen Veränderungen kann ich mir vorstellen, dass da Mädels, sicher auch die Jungs, aber ganz besonders die Mädels mit Autismus dann besonders drunter leiden.
Und was auch noch dazu kommt, ist, dass für viele Mädchen im Sozialen, also so diese sozialen Beziehungen, nicht so klar vielleicht eingeschätzt werden können, wo es Grenzen gibt. Das dann auch passiert, also wenn es dann auch vielleicht um partnerschaftliche Beziehungen geht, um Erfahrungen mit dem gleichen anderen Geschlecht, egal in welche Richtung, dass viele dann ja mitmachen, Dinge machen, nicht wissen, wo Grenzen sind und dass es manchmal da dann Grenzen des autistischen Mädchens zum Beispiel stark übersteigt oder auch übergriffiges Verhalten von anderen leider passieren kann.
Das heißt, das könnte dann in die Richtung sexueller Missbrauch gehen, weil das Mädel irgendwie nicht weiß, na ja, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay oder wäre ich wieder als die empfindliche, hysterische dargestellt und na ja, ich lasse das lieber zu, weil es wird schon passen.
Ja, im Sinne oft auch, ich weiß gar nicht, wo die Grenzen sind. Ist es in Ordnung, was man macht? Also so, was die anderen machen, das wird schon in Ordnung sein. Und das passiert ganz oft auf dieser früh beginnenden Anpassungsleistung. Also, dass viele Mädels gar nicht wissen, was brauche ich, was brauche ich nicht, was will ich, was will ich gar nicht, was geht für mich überhaupt nicht. Da kommt dann auch oft noch das Thema dazu, dass viele sagen, Körperkontakt kann ein schwieriges Thema sein, für manche nicht, aber für viele ist es schwierig, vor allem dann, wenn es von den anderen Menschen ausgeht Und trotzdem machen sie dann oft Dinge mit, die letztendlich nicht gut sind für sie oder die manchmal leider auch in wirklich toxischen partnerschaftlichen Beziehungen enden.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch psychisch schwerst belastend wird und eventuell dann im Erwachsenenalter sogar zu weiteren Schwierigkeiten führen kann. Aber ich bin sicher, dass Eltern von betroffenen Kindern und im Speziellen eben Mädchen mit Autismus gerne auch noch ein wenig über die Stärken von diesen besonderen Kindern hören würden. Kannst du uns da noch ein wenig dazu sagen, Sonja?
Das mache ich sehr gerne. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil jetzt haben wir besprochen, was schwierig ist. Aber es gibt so viele Stärken und so viele Ressourcen, die wir versuchen zu entdecken, wenn sie noch nicht bewusst sind. Und ich möchte ein paar aufzählen von autistischen Mädchen, die ich immer wieder miterleben darf. Das eine ist, dass viele neben ihrer großen sprachlichen Fertigkeit vielleicht, wenn wir jetzt von den Mädchen sprechen, die kognitiv auch mindestens durchschnittlich oder überdurchschnittlich intelligent sind, dann, was ich sehr, sehr einen schönen Charakterzug finde, ist die Ehrlichkeit, die Direktheit, dass man weiß, wo man dran ist. Also es wird auch das gesagt, was man meint und was man meint, sagt man auch. Also das ist etwas sehr Schönes und auch dieses sehr sozial Bedachte. Ich habe ganz viele Mädchen, auch erwachsene Frauen begleiten dürfen, die so bedacht sind, dass sie es richtig machen, dass sich andere Menschen wohlfühlen, dass es anderen auch gut geht. Und das möchte ich an der Stelle unbedingt erwähnen, weil man das nicht immer dem Autismus-Spektrum zuschreibt und manchmal sagt, ja, das können die nicht. Oh ja, sie können es sehr wohl. Es braucht oft ein bisschen Geduld und Zeit, um zuzuhören, um Antworten, Reaktionen zu ermöglichen. Und dann kann man, wenn man das erleben darf, wie, ja, wie sozial autistische Mädchen sind, wie gerecht sie sind, wie sie sich für andere einsetzen und es gar nicht aushalten, wenn da wer ungerecht behandelt wird, dann finde ich, muss man das unbedingt hervorheben. Auch neben der Zuverlässigkeit und der großen Loyalität, die viele haben, dass sie sich sehr loyal verhalten und jemand anderem nicht absichtlich etwas ja, sagen würden, was den anderen verletzt. Manchmal passiert es natürlich, aber das ist nicht da, dieses Denken. Und das finde ich, das ist ganz eine wunderbare Stärke, die würde ich mir für alle Menschen wünschen.
Ja, also da hast du jetzt einiges wirklich gut auf den Punkt gebracht, weil ich eine sehr gute Bekannte, ich würde sie eigentlich als Freundin bezeichnen, habe mit Autismusdiagnose und die habe ich jetzt in all dem, was du gesagt hast, wirklich wiedererkannt. Für heute, liebe Sonja, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war hochspannend und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Episode dann über das Frauenthema unterhalten.
Herzlichen Dank.
Ja, ihr Lieben, wie uns das Interview mit Sonja Metzler gezeigt hat, gibt es bei Kindern mit Autismus auch gar nicht zu wenige Überschneidungsbereiche zur ADHS. Auffallend ist allerdings der Unterschied in den sozialen Kompetenzen, denn von ADHS betroffene Kinder und Jugendliche und natürlich später auch Erwachsene sind absolute Weltmeister im Lesen des Gegenübers, im Erkennen von Stimmungen und Schwingungen und im blitzschnellen Analysieren des Kommunikationspartners. Bei autistischen Kindern ist es in der Regel genau andersrum. Und auch zwischen Mädchen und Jungs, die sich im Autismus-Spektrum befinden, gibt es Unterschiede, aber auch Überschneidungen. Das Thema ist also überaus komplex, auch im Erwachsenenalter noch. Und genau diesem Aspekt werden wir uns in der kommenden Episode widmen, wenn uns Sonja Metzler etwas zum Thema Autismus bei Frauen erzählt. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei.